Willkommen beim Baumentscheid-Podcast. Der Baumentscheid, das ist die Initiative für mehr Bäume und für Klimaanpassung in Berlin. Hier entdecken wir gemeinsam, wie unsere Stadt von morgen aussehen kann.
Hallo, ich bin Denise vom Podcast-Team des Baumentscheids. In unserer ersten Folge wollen wir über die Hintergründe zu unserer Initiative der Baumentscheid sprechen. Wer steckt hinter dem Baumentscheid? Wie ist der Baumentscheid entstanden? Was ist Klimaanpassung und wieso ist sie wichtig? Und warum braucht es den Baumentscheid überhaupt? Dazu haben wir Jennika Schäfgen und Heinrich Stößenreuther eingeladen. Zusammen haben sie den Baumentscheid im August 2023 ins Leben gerufen. Jennika, du bist Chefin von Ecosia Deutschland. Das ist die Suchmaschine aus Berlin, die ihre Gewinne nutzt, um vor allem Bäume zu pflanzen. Was hat dich damals bewegt, eine Initiative zu starten, bei der es um die Berliner Bäume geht?
Also bei Ecosia bin ich jetzt seit fast 7 Jahren und seitdem beschäftige ich mich mit Bäumen und welchen Wert sie haben für uns Menschen. Ich sehe Projektpartner, die Bäume pflanzen, damit die Hitze erträglicher wird, damit die Erträge der Ernte höher werden und ich weiß einfach dadurch um den Wert des Baums. Hinzu kommt, dass ich gebürtige Berlinerin bin. Ich lebe schon sehr lange in dieser Stadt und sehe auch, wie diese Stadt sich verändert und habe einfach gemerkt, okay, diese Sommer, sie werden heiß, aber die Plätze, jetzt zum Beispiel hier im Wedding, der Nettelbeckplatz, da sind zwar Bäume, aber da ist auch so viel Asphalt und so viel Fläche, die sich aufheizt. Und mit diesem Gedanken bin ich dann irgendwann ein Gespräch mit Heinrich gegangen, der, glaube ich, gleich mehr dazu erzählen kann. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, ich möchte hier aktiv werden, wo ich herkomme und wo ich lebe und wo ich möchte, dass die Menschen auch in 20, 30 Jahren oder vielleicht sogar in 5 Jahren ein genauso gutes Leben haben wie noch vor 10.
Heinrich, du als langjähriger Umweltaktivist und mehrfacher NGO-Gründer beschäftigst dich schon seit Jahren mit Berlin und der Entwicklung unserer Stadt. Sicher kennst du die unterschiedlichen Städte-Rankings, die sagen, dass Berlin eine der grünsten Städte Europas ist. Warum braucht es da noch mehr Bäume?
Ja, wenn wir uns Berlin gerade anschauen, dann sieht es teilweise in einigen Ecken sehr, sehr nett und sehr, sehr grün noch aus. Aber wir wissen auch, dass 50-90% der Straßenbäume krank bis geschädigt sind. 6.000 werden im Jahr gefällt. Das sind bis 2040 an die 90.000 Bäume, also fast ein Drittel des heutigen Baumbestandes, den wir haben. Den wird es in 10, 15 Jahren nicht mehr geben. Was dann nachgepflanzt wird, sind halt kleine, mickrige Bäume. Wenn denn nachgepflanzt wird, zurzeit auch viel zu wenig. Und die sind halt lange nicht so leistungsfähig. Also die stiften nicht so viel Kühle, nicht so viel Schatten. So ein Baum kann ja 2 bis 7 Grad runterkühlen. Je nach Untergrund. Und der Schatten ist gerade für alte Leute wichtig. Wenn sie langsam im Rollator durch die Straße gehen, dann hüpfen sie sagen von Schatten zu Schatten. Und es filtert halt auch die Luft. Ne? Gerade Hitze und Abgase von Autos machen einen sehr ungesunden Cocktail an Luft, den wir da einatmen. Bäume können das wegfiltern.
Also es geht vor allem darum, mehr Bäume für die Stadt zu erhalten und nachzupflanzen, da Berlin mehr Bäume fällt als nachpflanzt. Und geht es denn beim Baumentscheid nur um Bäume?
Tatsächlich nicht nur um Bäume, aber Bäume sind halt, ne, Berlin ist, wenn man Deutschland so anschaut und den Klimawandel und was da so alles passieren wird, ist halt vor allem von Hitze und Dürre und ab und zu Starkregen geprägt. Das sind so Themen. In München wäre das wahrscheinlich ganz anders, in Hamburg sicherlich auch. Und Bäume können halt dieses Kühlen und dieses Schatten spenden. Und deshalb wollen wir diesen Mindestschutz mit Bäumen hinkriegen. Und darum, ne, alle 15 Meter ein Baum an jeder Straßenseite, aber wir haben auch ein Drittel aller Kieze, aller Viertel in Berlin sind sogenannte thermisch hochbelastete Gebiete. Und da soll mit Bäumen und mit Büschen und Gräsern, vielleicht auch einem kleinen Teich, soll die Temperatur um 2 Grad in den heißen Sommertagen runtergebracht werden, dass man da halbwegs gesund noch leben kann.
Thermisch hochbelastet heißt, dort ist es potenziell wärmer im Sommer.
Wärmer ist doch nicht heißer im Sommer. Ne? Also sind die Gebiete, kann man ja auch rausgucken, da wo keine Bäume sind, so, ne, wo viel Asphalt, viel Beton ist, dort ist es heiß.
Also es geht tatsächlich auch um den Schutz der Menschen vor der zukünftigen Hitze und vor den Auswirkungen des Klimawandels.
Ja, da haben ja Jennika und ich einen kleinen Unterschied. Ich bin mit 57 ja bald eine dieser vulnerablen Gruppen. Ne? Also in 20, 30 Jahren mit dem Rollator die Stadt läuft, da bist du noch weit von weg. Aber ich werde froh sein über jeden Baum, der dann gewachsen ist, der dann Schatten spendet, das halt kühl macht. Und Wir haben jetzt schon, ich glaube, 10-12 Mal mehr Hitzetote als Verkehrstote. 2022 sind die Zahlen. Und das sind halt alte Leute, die es da erwischt.
Jenica, kannst du uns da in diesem Zusammenhang einmal kurz erklären, was mit Klimaanpassung gemeint ist?
Ja, ich glaube, viele Leute denken bei dem Wort Klimaanpassung auch irgendwie an Klimaschutz und werfen das in einen Topf. Und ich glaube, es ist wichtig, das mal kurz auseinander zu klamüsern. Bei Klimaanpassung geht es darum, dass wir als Menschen die Räume, in denen wir vor allem leben oder Räume, die wir schützen möchten und müssen, anpassen an das sich verändernde Klima. Und das Klima verändert sich aufgrund des Klimawandels. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken und ihn einzudämmen, gibt es Klimaschutz. Das klingt ein bisschen verwirrend, weil Klimaschutz klingt wie, wir schützen uns vom Klima, aber das ist eigentlich die Klimaanpassung. Jetzt ist es so, dass bei der Klimaanpassung, wie gerade schon von Heinrich beschrieben, man Methoden benutzt, gerade im urbanen Raum, die unseren Lebensraum, wie wir ihn kennen, möglichst gut vorbereiten auf Extremwetterereignisse, die je nach Standort uns einholen können. Also zum Beispiel Starkregen. Für Starkregen gibt es das sogenannte Schwammstadtprinzip, das darauf beruht, dass die Stadt viel besser mit den Regenmassen, die kommen, umgehen kann und sie nicht einfach nur besser rauszieht aus dem sozusagen Verkehr wortwörtlich, sondern auch besser einsetzt, wieder zum Beispiel fürs Stadtgrün. Das andere sind Themen wie eben das Stadtgrün, das die Städte runterkühlen kann, die zu sehr aufheizen aufgrund der versiegelten Flächen. Und es gibt auch noch viele weitere Maßnahmen, die manche Städte für sich in Anspruch genommen haben. Und das Interessante an Klimaanpassung ist jetzt, dass sie zwar abgegrenzt werden muss von Klimaschutz, weil es zwei verschiedene Strategien sind und mit zwei unterschiedlichen Zielen, aber manchmal gehen sie auch Hand in Hand und zahlen aufeinander ein. Denn eine Stadt, die ihre Bäume schützt, die das Stadtgrün fördert, die reduziert auch die CO2-Emissionen, weil Stadtgrün oder Pflanzen generell CO2 und Treibhausgase natürlich binden. Und diese Reduktion von Treibhausgasen wiederum bedeutet Klimaschutz, also weniger Auswirkungen von Klimawandel auf die Temperaturen, die wir hier erleben.
Und wenn ich ergänzen darf, wenn wir über Klimaanpassung sprechen, dann müssen wir ja auf die aktuellen Wahrnehmungen zu sprechen kommen, nämlich ne, Bäume sterben, weil es zu trocken ist. Also wir machen eigentlich die globale Klimakatastrophe, machen wir sichtbar bei uns vor der Haustür und mobilisieren damit sowohl für Klimaanpassung als auch für Klimaschutz. Ich könnte sagen, eine Win-Win-Situation oder doppelte Dividende oder wie auch immer.
Ja, eigentlich könnte man fast sagen, es sind unterschiedliche Interessensgruppen verbunden mit den zwei Themen. Bei Klimaanpassung haben wir eine Interessensgruppe von Menschen, die gerne etwas erhalten möchten, was sie kennen. Sei es die Temperatur im Sommer, die sie von früher kennen, oder das grüne Stadtgrün vor der Haustür. Bei der Interessensgruppe von Klimaschutz geht es eher darum, dass man Veränderungen von der Zukunft auffällt, mit zum Beispiel Reduktionen oder manche würden auch sagen Einschränkungen. Und Klimaanpassung kann aber eben diese beiden Interessensgruppen zusammenbringen, weil es Hand in Hand gehen kann.
Das heißt, es sind gar nicht zwei Themen, die gegeneinander stehen, sondern vielmehr miteinander wirken können und sowohl im Heute als auch in der Zukunft wirken können, sodass die Stadt besser auf das, was kommt, vorbereitet ist.
Und es ist absolut notwendig, in beide Richtungen zu denken, vor allem weil Klimaschutz die Kosten von Klimaanpassung verursacht. Also natürlich gehen Kosten damit einher, dass man ein Schwammstadtprinzip in der Infrastruktur einer Stadt durchsetzt, aber solche Kosten können dadurch reduziert werden, dass es weniger Extremwetter gibt, also besseren Klimaschutz und weniger Klimawandel.
Also wenn wir beim Klimaschutz das nicht auf die Reihe kriegen, müssen wir uns mehr vom Klima schützen. Also es macht uns sozusagen nicht arbeitslos, wenn der Klimaschutz mies läuft. Aber wir würden ja froh sein, wenn wir nicht unterwegs sein müssen, um uns vor dem Klima zu schützen.
Was ich mich dabei aber frage, ist, es gibt ja sicherlich auch Strategien, Programme, Gesetze, die in diesem Bereich schon wirken. Global, national, also in Deutschland. Das heißt, gibt es in Berlin nicht schon etwas oder in Deutschland, was dafür sorgen soll, dass die Klimaanpassung vorangetrieben wird, weil wir wissen ja, dass die Erderwärmung einfach erstmal weitergehen wird.
Ja, wir haben tatsächlich in dem Pariser Klimavertrag von 2015 ist das Thema Klimaanpassung mit drin, aber so richtig viel hat sich da eigentlich keiner drum gekümmert. Dann gibt es seit letztem Jahr das Berliner Klimaanpassungsgesetz, das Bundesklimaanpassungsgesetz, was die Bundesländer und die Kommunen dazu verpflichtet, Klimastrategien, Klimakonzepte zu beschließen, Monitoring zu betreiben. Also eigentlich sind wir die konkrete Umsetzung von dem, was der Bund an Pflichten vorschreibt. Dann gibt es das EU Nature Restoration Law, also auf Deutsch das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Da ist auch städtische Natur mit gemeint. Auch das legt der Stadt Berlin bestimmte Pflichten auf, nicht weiter zu versiegeln, sondern für mehr Grün und nicht weniger zu sorgen. Wir haben gerade zweimal die falschen Richtungen. Und wenn wir Berlin dann speziell noch anschauen, Berlin ist eine Stadt, die bundesweit und weltweit bekannt ist für ganz viele tolle Strategiepapierchen, Konzeptpapierchen. Und von außen können wir den Eindruck haben, alles im Griff. Da muss keine Zivilgesellschaft ausrücken, keine Initiativen gründen. Das läuft alles, aber tatsächlich sind das teilweise sehr geduldige Papiere. Und es geht halt uns darum, dass wir nicht nur ein, zwei Vorzeigeobjekte haben, die es auch alle in Berlin gibt. Also die großen Neubebauungen machen schon sehr viel tolle Sachen in Sachen Schwammstadt oder Entsiegelung. Aber es geht darum, da wo wir wohnen, also im Bestand, dass diese Dinge in den Griff gebracht werden, dass es einen gesetzlichen Zwang gibt, die Dinge zu tun, die halt nicht von alleine passieren.
Und wie kommt da der Volksentscheid Baum, also unsere Initiative, ins Spiel?
Heinrich hatte gerade schon so einen freudschen Versprecher und wollte auf das Gesetz der Bundesregierung eingehen und hat dabei das Berliner Klimaanpassungsgesetz genannt. Und das ist eigentlich das, wo wir ins Spiel kommen. Wir haben nämlich ein solches Gesetz geschrieben für das Land Berlin, für diese Stadt. Und zwar sind wir ein Volksbegehren, eine Volksinitiative, die einen Volksentscheid erwirken möchte, beziehungsweise ein Volksbegehren, um darauf hinzuwirken, dass dieses Berliner Klimaanpassungsgesetz Realität wird für diese Stadt.
Jennica, du hast jetzt diese Begriffe benutzt, Volksentscheid, Volksbegehren. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr erklären, was das genau bedeutet? Also was ist ein Volksbegehren, ein Volksentscheid? Welche Schritte sind nötig? Und genau, wie ist das in der Berliner Politik untergebracht?
Ja, sehr gern. Da merkt man immer, wenn man seine eigenen Suppe nur noch schwimmt, dass man solche Begriffe nennt und sie nicht mehr erklärt. Ja, also wir leben ja schönerweise in einer Demokratie und als ein Teil dieser schönen Demokratie gibt es die sogenannten Volksbegehren, die haben auch andere Namen, aber jetzt hier in Berlin heißen sie Volksbegehren und Volksentscheid. Und das ist ein Mittel der direkten Demokratie. Das ist eine Methode, mit der Bürger und Bürgerinnen per Begehren, per Initiative einen direkten Einfluss nehmen können auf die lokale Politik. Das Ganze kann zwei Formen annehmen. Man kann, wie wir es getan haben, ein Gesetz schreiben und sagen, wir möchten über dieses Gesetz abstimmen. Oder man sagt, man stimmt über eine Entscheidung ab. Auch das gab es in der Vergangenheit schon. Eine Entscheidungsabstimmung führt dazu, dass ein Interpretationsraum geöffnet wird für die Regierung, die sich damit beschäftigen muss. Ein Gesetz hat den Vorteil, das ist Gesetz, wortwörtlich. So, wir wollen also erwirken, dass die Menschen von Berlin abstimmen dürfen über ein Berliner Klimaanpassungsgesetz, ob wir das wollen oder nicht. Der Weg dorthin ist nicht besonders leicht. Das ist auch richtig so. Demokratie ist nicht immer leicht und wir müssen die Menschen hier mitnehmen. Die ersten Schritte sind eigentlich, dass wir, nachdem die Senatsverwaltung für Inneres eine ungefähre Schätzung darüber abgegeben hat, wie viel dieses Gesetz und die Umsetzung davon kosten würde, dass wir 20.000 Menschen und ihre Stimmen gewinnen auf der Straße und die sagen, ja, ich stelle mich mit meiner Unterschrift hinter dieses Volksbegehren. Ich möchte, dass sich das Abgeordnetenhaus mit diesem Gesetz beschäftigen muss. Das haben wir schon geschafft. Wir haben diese über 20.000 Stimmen, sogar 33.000 haben wir gesammelt, haben wir zusammengekriegt, sind auf viel Begeisterung gestoßen.
50% mehr und 6-mal schneller als rechtlich erlaubt.
Also, alle Zeichen stehen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Demokratie richtig nutzen für ein richtig wichtiges Thema. Was jetzt als nächstes folgt, ist, dass es die Senatsverwaltung für Inneres unser Gesetz prüft, ob das überhaupt zu den Gesetzgebungen des Landes Berlin passt. Wir gehen davon aus, dass es der Fall ist. Falls nicht, können wir es nochmal kurz anpassen. Gar kein Problem. Danach wird's spannend. Danach müssen wir nämlich 250.000 Unterschriften sammeln. Heinrich, ja?
Erst, hattest du vorher schon gesagt, das Abgeordnetenhaus soll entscheiden. Es hat tatsächlich 4 Monate Zeit, über das Gesetz zu entscheiden. Und es kann dann, wenn wir sagen, jawohl, fanden wir super, nehmen wir an, dann werden wir fertig, machen große Party und dann kommen die vielen schönen Bäume in Berlin. Oder es sagt, wir machen ein bisschen Rosinenpickerei. Dann hätten wir den schwarzen Peter, weil wir dann entscheiden müssen, trauen wir uns trotzdem noch einen Volksentscheid durchzuziehen oder nicht. Also sind wir zufrieden oder nicht. Mhm. Oder sie entscheiden es halt nicht, rufen es nicht auf oder lehnen es ab, dann können wir weitermachen.
Wenn wir uns entscheiden, weiterzumachen oder wenn wir sogar weitermachen müssen, aus demokratischer Verantwortung heraus, müssen wir diese 250.000 Unterschriften sammeln, also ziemlich viele, aber auch das bin ich mir ganz sicher, werden wir hinbekommen. Wir haben nämlich wirklich viele tolle freiwillige Menschen da draußen auf den Straßen von Berlin, die hinter diesem Gesetz stehen. Und wenn wir das also geschafft haben, kommt es zur Volksabstimmung. Das ist dann der Volksentscheid. Die Menschen von Berlin werden also an die Wahlurne gebeten. Meistens wird es zusammengelegt mit einer Wahl, die sowieso stattfindet. Und dann werden sie gefragt, nachdem sie vorher informiert worden sind, möchten sie, dass dieses Gesetz Gesetz wird in Berlin? Ja oder nein? Und da müssen sie mit Ja stimmen, weil wir brauchen dieses Berliner Klimaanpassungsgesetz.
Und da brauchen wir eine Mehrheit mit 625.000 Ja-Stimmen, also immer eine mehr, aber es müssen mindestens 625.000 sein. Und dann, und das ist das wirklich Schöne und das Reizvolle und das Spannende auch in dieser Demokratie oder dieser direkten Demokratie, dann ist das Gesetz ohne jegliche weitere Verhandlungen, ohne politische Mauscheleien und Absprachen, dann ist es sofort in Kraft gesetzt, hat Gesetzeskraft und wirkt dann. Und dafür lohnt sich halt auch dieser ganze Anlauf, den wir machen, tatsächlich ein gutes Gesetz zu schreiben, zu designen, zu belegen. Was wird wohl die Mehrheit nachher denn positiv entscheiden? Das ist eigentlich eine Wette auf den Common Sense, auf den gesunden Menschenverstand, den wir gerade machen, wo wir glauben, dass der weiter ist als die Kolleginnen und Kollegen in den Parteien und im Senat.
Mhm. Ja, die politischen Stimmen dazu sind ja durchaus unterschiedlich. Das heißt, wir werden quasi an den Punkt kommen, wo es darum geht, 250.000 Unterschriften von BerlinerInnen und Berlinern zu sammeln. Und dann geht es in die Volksabstimmung, in den Volksentscheid. Was passiert denn, wenn es den Volksentscheid so jetzt erstmal nicht mehr gibt oder wenn der nicht zu tragen kommt?
Das Schöne ist, ein Volksentscheid macht ja etwas, was man eigentlich nicht mit Geld bezahlen kann. Er führt eine Diskussion in der Stadt über die Richtung der Stadtentwicklung. Und bis jetzt war es so, dass in Berlin wirklich jeder Volksentscheid dazu geführt hat, egal ob gewonnen oder verloren, dass ein wichtiger Impuls für die Stadtentwicklungspolitik daraus hervorging. Das war der Wasserentscheid oder Energie oder Klimaschutz oder Mietenentscheid oder Volksentscheid Fahrrad, den ich selber vor 8 Jahren mal angeschoben habe. Es hat einen riesigen Schwung und Schub gegeben, weil auf einmal die Parteien merken, die Bürger wollen ja was anderes, als was wir bislang geglaubt haben. Und schwuppdiwupp entsteht eine andere Politik. Und wenn das jetzt wie in unserem Fall wieder im Vorfeld einer Wahl ist, in dem Fall sogar eine Abgeordnetenhauswahl, dann treffen wir die Parteien zu ihrer beeinflussbarsten Phase, nämlich vor einem Wahlkampf, weil sie wissen ja nicht, wie der Bürger nachher entscheidet. Und sie müssen dann alles tun, eigentlich den Bürger für sich zu gewinnen, Bürger und Bürgerinnen natürlich. Und wir glauben, dass bei der nächsten Abgeordnetenwahl, wo dann unser Volksentscheid stattfinden soll, dass das Thema Stadtentwicklung und Klimaanpassung eines der Top-Wahlkampfthemen werden wird. Denn wir haben die SPD als Unterstützer, wir haben die Grünen als Unterstützer, die Linken, Volt, Tierschutzparteien, ÖDP, also 6 Parteien. Das heißt, die CDU, FDP und AfD müssen sich warm anziehen und sich überlegen, ob sie Freunde der Bäume sein wollen oder halt nicht.
Wie viel Zeit haben wir denn, um diese 250.000 Unterschriften zu sammeln? Das heißt, wir peilen die Abgeordnetenhauswahl 2026 an. Und wie viel Zeit gibt uns quasi ja das Gesetz, um die Unterschriften, die gültigen Unterschriften zu sammeln?
Wir haben 4 Monate Zeit dafür. Je schneller, desto besser. Vielleicht kriegen wir es auch kurz hin. Ich meine, mit den 20.000 Unterschriften, 33.000 am Ende, haben wir es ja auch geschafft. Aber ja, 4 Monate Zeit werden wir haben.
Und das ist echt eine Aufgabe. Und ansonsten, wir werben auch ja immer, das ist auch mit so einem Podcast natürlich, dass wir möglichst viele Berliner und Berlinerinnen gewinnen, die hier mithelfen, mitmachen. Denn wir brauchen tatsächlich jede Person einzeln, die rausgeht, auf der Straße, an den Haustüren klopft, bei Verwandten und Bekannten und der Belegschaft und im Team einfach um die Unterschriften bittet. Und das müssen wir jetzt langsam aufbauen.
Und das macht übrigens auch richtig viel Spaß. Also rauszugehen und zu den Leuten zu sagen, hey, Entschuldigung, bist du eigentlich für Bäume oder gegen Bäume? Falls du für Bäume bist, unterschreib doch hier. Und dann in dieses Gespräch reinzugehen mit den anderen Bürgern und Bürgerinnen dieser Stadt, macht wahnsinnig viel Spaß. Also wenn man ganz nah dran sein will, einfach mal bei baumentscheid.de vorbeigucken und sich anmelden.
Und Jennifer, wir können es wahrscheinlich verraten, wir würden wahrscheinlich die 10 besten Sammlerinnen und Sammler zu Hause bekochen. Ne?
Ja, genau. Also ich nicht. Ich komme auch zum Essen, aber Heinrich kocht.
Sehr gut. Also wenn das keine Belohnung ist, auf die es sich zu warten lohnt, dann weiß ich natürlich auch nicht. Gut, wir haben jetzt gehört, was Klimaanpassung ist. Wir haben gehört, was ein Volksentscheid ist, was dazu alles nötig ist, was diese auch beinhaltet, wo Klimaschutz und Klimaanpassung zusammenwirken können und wie sie gemeinsam betrachtet werden können. Wenn wir uns jetzt Berlin anschauen als Stadt, Berlin ist eine große Stadt, Heinrich, du hattest es auch gesagt, ne, ist auch Vorbild für viele andere Städte oder kann als Vorbild wirken. Kennt ihr andere Städte, die da schon in dem Bereich voranschreiten, was Klimaanpassung gibt? Jennica, vielleicht magst du anfangen und Heinrich ergänzt.
Ja, es gibt tatsächlich einige Städte da draußen, bei denen wir uns ein bisschen was abgucken können. Mir fallen da gerade zum Beispiel Barcelona und Rotterdam ein. Wir haben ja eben schon gesagt, jede Stadt hat ihre eigenen Herausforderungen, wenn es um Klimawandel und Extremwetter geht. Bei Rotterdam haben wir natürlich das Problem des steigenden Meeresspiegels, den starken Niederschlag. Was die gemacht haben, ist teilweise angefangen, die Häuser, die in Küstennähe sind, eher auf so kleinen mobilen Inseln zu bauen. Also wirklich zu versuchen, das Land anzupassen an den wachsenden steigenden Meeresspiegel. Barcelona hingegen, kann man sich vorstellen, hat ein ganz anderes Problem, das Gegenteil von zu viel Wasser, nämlich zu viel Hitze. Und die setzen ganz, ganz stark auf Stadtbegrünung und auf eben das Schaffen von kleinen Kühlinseln, wie wir es in unserem Gesetz auch vorgesehen haben. Mein Lieblingsbeispiel ist aber Paris. Das ist auch ein relativ präsentes Beispiel, denke ich, wegen der Olympischen Spiele, die gerade erst vor kurzem erst stattgefunden haben. Und zwar hat die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, ist glaube ich ihr Name, ich spreche kein Französisch, ich hoffe, das war richtig. Die hat Jahre im Voraus schon gesehen, jawohl, die Olympischen Spiele kommen und der Klimawandel auch, darauf muss ich diese Stadt vorbereiten. Und ich will, das hat sie gesagt, das fand ich ziemlich beeindruckend, ich will, dass die Leute hierher kommen und nicht auf Klimaanlagen angewiesen sind, sondern dass die Stadt wie eine natürliche Klimaanlage funktioniert. Und dafür hat sie immens viele Bäume pflanzen lassen, Grünflächen verstärkt und vor allem, und das ist, glaube ich, sehr präsent, die Stadt und die Seine auf das Schwarmstadtprinzip angepasst. Und das haben wir deswegen im Kopf, weil das nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat während der Olympischen Spiele und die Triathleten leider viel, viel später starten konnten, weil der Fluss nicht klar kam mit den starken Regenfällen. Aber nichtsdestotrotz, Paris ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil die eben so eng bewohnt und besiedelt sind und sehr stark versiegelt. Und die sind auf einem sehr guten Weg. Heinrich, was fällt dir noch ein?
Ich würde tatsächlich das Paris-Beispiel nochmal nehmen, denn das Ganze geht zurück auf das Jahr 2003. Da sind in Paris mehr als 10.000 alte Leute an Hitze gestorben.
Wow.
Und das ist teilweise auch viel später erst gemerkt worden, weil die alleine in den Wohnungen waren, also wo dann die Gerüche entstanden sind. Und das hat ein Traumata in der Stadt ausgelöst. Und das hat der Bürgermeisterin Anne Hidalgo auch den Rückhalt gegeben, all diese Dinge zu tun und zu machen, also gegen den Autoverkehr, gegen die herrschende Meinung. Und sie ist halt gnadenlos durch und ist jedes Mal wiedergewählt worden. Das ist das Spannende, also wo man ja eigentlich glaubt, man kann sich eine solche Politik nicht trauen und wird abgewählt, zeigen sie jedes Mal, nee, hat doch funktioniert und kriegt den Rückhalt von den Wählerinnen und Wählern. Also das vielleicht nochmal Ergänzung zu Paris. Ein weiteres Beispiel, wenn ich ins Ausland schaue, ist Kopenhagen. Die hatten auch vor ein paar Jahren mal ein riesen Starkregenereignis und haben dann angefangen, praktisch so Becken zu bauen, die mal kurz geflutet werden, wo man einen halben Meter Wasser dann drin steht, der dann nach und nach dann wieder abgepumpt wird oder versickert. Also da wurde kräftig viel gemacht, aber eigentlich brauchen wir gar nicht in andere Städte gehen, denn wir haben tatsächlich alles in Berlin auch schon. Halt nicht flächendeckend und nicht systematisch. Aber wenn heute Neubaugebiete gebaut und geplant werden, ist dort immer das Thema Schwarmstadt und Versickerung und Begrünung mit dabei. Wir haben letztes Jahr mal eine Baumtour, also wir machen mal so nette kleine Exkursionen in die Stadt. Letztes Jahr ging das nach Mitte zu dem Hegelplatz und der Hegelplatz ist auch umgebaut worden. Wenn man da im Sommer an heißen Tagen um die Ecke biegt, ist es da 4-5 Grad kälter. Und das ist den Effekt, den wir in vielen, vielen Ecken in Berlin halt brauchen. Da sind einfach viele Bäume drin. Da ist viel Rasenfläche dabei, es sind ein paar Versickerungsbeete dabei, also vieles von den Elementen, die bei uns im Klimaanpassungsgesetz auch mit drinstehen. Das, was wir jetzt wollen, ist, dass der Senat, das Parlament Geld in die Hand nimmt. Der Senat hat kalkuliert, wir haben kalkuliert, sind beide auf 7 Milliarden Euro gekommen. Das sind, ich glaube, 100 Euro pro Einwohner im Jahr. Also wenn man seine Steuerzahlung anschaut, da kann man schon irgendwie erwarten, dass wir 100 Euro Bäume im Jahr gepflanzt werden. Und das ist das, was wir wollen, dass es prioritär auf die Liste kommt. Und deshalb machen wir den Volksentscheid, um am Schluss das Volk entscheiden zu lassen über die Zukunft unserer Stadt, ob sie weiter heißer, trockener und für viele ungesunder und für einige auch richtig gefährlich wird. Oder ob wir mit dem blauen Auge in Zeiten von Klimawandel davonkommen wollen und es halbwegs erträglich bleibt und hier und da eine ganze Ecke grüner als heute.
Also diese Beispiele, die ihr genannt habt, zeigen ja, dass gerade Katastrophenereignisse dazu führen, dass dieses Geld in die Hand genommen wird, dass die Politik sich entscheidet zu handeln und dass Dinge dann auch passieren. Idealerweise brauchen wir diese Katastrophen gar nicht erst zu erleben, um ins Handeln zu kommen. Auch dafür steht ja der Volksentscheid. Ich weiß auch, dass Paris jetzt gerade sich auf 4 Grad Erderwärmung vorbereiten möchte. Also es war kürzlich erst in den Schlagzeilen. Und 4 Grad ist ja auch eine sehr hohe Temperaturanpassung, die da geleistet werden muss. Heinrich, du wolltest noch was ergänzen?
Genau, Jennika hat das vorher mit angesprochen, dass wir teilweise auch andere Zielgruppen erwischen hier in der Berliner Stadt oder Innenstadt. Und wir haben ja ein paar Umfragen mit Civil gemacht und da kam etwas völlig Untypisches raus. Je älter und je weniger hoch der Bildungsgrad, umso mehr Unterstützung. Also offensichtlich schaffen wir es, einen Personenkreis zu erwischen, der so gar nicht im Fokus normalerweise der Klimakommunikation ist. Vielleicht auch ein bisschen vergessen hier und da, die auf einmal sagen, Bäume sind mir wichtig, das sind meine besten Freunde und auf die passe ich halt auf und die sind halt dort, wo ich wohne. Viele können ja aus ihren Wohnungen auch nicht mehr raus, weil die Mietpreise so gestiegen sind, Immobilienpreis heißt entweder kommt der Baum vor die Tür oder es wird halt irgendwann richtig doof und heiß in den Wohnungen.
Ja, ein Begriff, den ihr jetzt öfter genannt habt, war das Schwammstadtprinzip. Jennika, kannst du da kurz zu einmal noch was sagen?
Das Schwammstadtprinzip verstehe ich so, dass es darum geht, dass die Stadt besser mit dem Wasserkreislauf sozusagen umgeht, beziehungsweise überhaupt teilweise erst einen Wasserkreislauf schafft. Also darauf vorbereitet wird, dass sehr viel Regen, sehr viel Flüssigkeit sozusagen innerhalb von kürzester Zeit auf eine kleine Fläche draufprasselt und nicht einfach dann dort bleibt und überschwemmt oder absickert in die Kanalisation und die total überschwemmt, sondern zum Beispiel bei den Bäumen und den offenen, entsiegelten Flächen ankommt, im Grundwasserspiegel landet und das dort wieder dann gereinigt wird und so weiter. Also dass wirklich ein Kreislauf stattfindet und man fast schon auch teilweise profitiert von dem Regen, auf jeden Fall aber Schäden verhindert. Das ist sozusagen dieses, wie ein Schwamm soll die Stadt dieses Wasser aufnehmen und wenn man an den richtigen Stellen drückt, auch wieder abgeben.
Ja, das soll man konkret machen, so ein paar Dinge. Ne? Wenn man so einen Baum sich vorstellt, dann ist ja unten dieses kleine Beet drumherum. Da würden 20, 30 Zentimeter Erde ausgehoben werden und dort ein Material rein. Man nennt das Substrat, was sozusagen Wasser viel besser speichern kann. So, und dann bleibt es da drin und wird den Baum dann mit Feuchtigkeit unterstützen, sozusagen 1, 2, 3 Wochen nach so einem Starkregenereignis entsprechend auch. Oder eines der Themen bei Schwammstadt ist die Begrünung von Dächern. Wenn ich oben auf dem Dach praktisch so eine kleine Gartenfläche habe, dann sammelt die auch erstmal Wasser mit auf, wenn es kräftig regnet. Und den Tagen danach, wenn der Regen aufhört, dann verdunstet es wieder, macht dann wieder für Kühle oder sorgt für Kühle. Das sind so die Dinge, also wo immer praktisch das Wasser bleiben kann und ins Erdreich geht und nachhaltig das Stadtgrün versorgt, hat man eigentlich das simpleste, einfachste Schwammstadtprinzip umgesetzt.
Spannend. Und der Gesetzesentwurf zur Klimaanpassung, den wir jetzt im Baumentscheid verfasst haben, der beinhaltet auch dieses Schwammstadtprinzip.
Genau, der hat also, es sind so 3, 4, 5 Hauptaussagen drin sind. Ne? Alle 15 Meter ein Straßenbaum auf jeder Straßenseite, das hatten wir schon. Das ist der Mindestschutz, ein bisschen Schwammstadt sozusagen mit dabei. Das Zweite, was er richtig dann trägt, sind diese 170 Hitzeviertel, also Kiez sozusagen mit 5000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Und dort muss 50% der Fläche so behandelt und entsiegelt werden, dass das Wasser dort nicht mehr abfließt, sondern vor Ort bleibt. Das ist mal die wichtigste Regelung da drin. Plus es müssen Grünflächen eingerichtet werden, also alle 150 Meter mal mindestens 30 Quadratmeter, alle 500 Meter Fuß entfernen, also nicht Luftlinie, sondern wirklich zu Fuß. Eine Grünfläche von mindestens mal einem Hektar Fläche, dass die Leute praktisch wieder runterkühlen können aus ihren heißen Wohnungen. So, das ist natürlich dann auch wieder eine entsiegelte Fläche überwiegend. Das heißt, auch dort wirkt der Schwamm. Und wir bauen sozusagen den Riesenschwamm für Berlin.
Ich habe beim Lesen des Gesetzentwurfs gesehen, dass es da auch um sogenannte Hitzeaktionspläne geht. Heinrich, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Was sind Hitzeaktionspläne? Warum sind sie wichtig?
Genau, Hitzeaktionspläne enthalten mehrere Elemente. Also einmal praktisch das Warnen, es wird heiß, liebe Bevölkerung, versucht euch ein bisschen vorausschauend zu verhalten. Und sie beinhalten dann tatsächlich auch Maßnahmen seitens der Behörden. Wir haben in Berlin 180.000 Menschen, die pflegebedürftig sind bis dement. Das heißt, die muss man eigentlich zu Hause aufsuchen und muss sie unterstützen, mit Hilfe gut zurechtzukommen. Die vergessen ja zu trinken. Und Hitzeaktionsplanung soll auf Bezirksebene und auf Senatsebene stattfinden, soll verpflichtend stattfinden, mit den Mitteln entsprechend ausgerüstet werden. Die machen tatsächlich schon Hitzeaktionspläne, aber wenn am Schluss keine Personal und keine Budgets da sind, dann ist es ein Papiertiger. Und davon haben wir genügend in Berlin. Wir wollen, dass wirklich was passiert und alte Menschen, schwache Menschen dann geschützt werden, aufgesucht werden in ihren Wohnungen oder auch in Schulen. Ne? Also das Thema hitzefrei oder wie hält man es denn aus in den heißen Schulen? Müssen die noch irgendwie mit Schatten und Rohlos oder was nicht ausgerüstet werden? Oder auch die Altersheime, die ganzen Pflegeeinrichtungen, die sind alle nicht auf das vorbereitet, was davon zukommt. Und das soll mit Hitzeaktionsplänen in den Griff gekriegt werden, die dann überprüfbar sind. Wir haben auch diesen Risikowetterrat, also wir installieren sozusagen unseren Kontrollrat, der dem Senat auf die Finger schaut, sich die Daten anschauen kann und dann alle 12 Monate sagt, du, ne, lieber Senat, da musst du nochmal nachbessern. Ne? Im Gesetz steht auch der Passus mit dem Blaulichttreffen. Damit sind Krankenwagen, Rettungsdienste, Feuerwehren gemeint. Wir wissen heute schon, an heißen Tagen steigt das Aggressionspotenzial in der Stadt. Die haben mehr Einlieferungen von Schlägereien oder Ähnlichem. Wir wissen heute schon, dass an heißen Tagen die Waldbrandgefahr hochgeht und mehr Waldbrände da sind. Also als im Grunewald vor ein paar Jahren das große Feuer war, waren ein Viertel der Berliner Feuerwehr dort unterwegs. Jetzt hätte da auch noch ein ganz anderer Wind sein können. Wir kennen die Bilder aus Kalifornien jetzt vom letzten Herbst. Darauf müssen die Blaulichtkräfte sozusagen nicht nur personell ausgerüstet sein, sondern auch vor dem Material, den Einsatzfahrzeugen, die sie brauchen. Auch dort hat der Senat Verpflichtung, alle 5 bis 10 Jahre mal zu schauen, ob die das denn eigentlich können oder nicht, entsprechend nachzusteuern.
Okay, es geht also vor allem um den Schutz vor Katastrophen, es geht um die Gesundheit der Menschen, es geht um eine gute Lebensqualität, es geht um Bäume, es geht um Grünflächen und eine bessere Nutzung des Regenwassers in der Stadt Berlin. Das sind alles sehr wichtige, sehr inhaltsvolle und weitreichende Themen. Zum Schluss würde ich gern von euch noch wissen, wie Menschen von außen den Baumentscheid unterstützen können, wie sie mitmachen können und welche Bereiche da auch wichtig sind im Rahmen der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit.
Also Leute, wie soll ich sagen, wir sind eine richtig coole Truppe. Und wir sind eine richtig coole Truppe mit vielen tollen Projekten, die darauf abzielen, diese Stadt mitzugestalten und zu verbessern. Und es macht absolut Spaß, daran zu arbeiten. Und ich kann nur jeden und jede motivieren, wenn man auch nur eine Stunde die Woche hat oder nur, weiß ich nicht, ein bisschen Zeit immer mal wieder oder sogar mehr, meldet euch bei uns, baumentscheid.de, da könnt ihr euch anmelden, ihr kriegt alle Informationen und macht einfach bei uns mit und gestaltet diese Stadt mit. Wenn ihr diese Zeit aber nicht habt, stattdessen aber ein bisschen Geld vielleicht übrig, wir können noch Spendenquittungen ausstellen. Wir haben einen Verein, der Spenden annimmt. Und wenn es nicht um eine Spende geht, sondern vielleicht um eine Mitgliedschaft im Hintergrund oder auch im Vordergrund, haben wir auch die Möglichkeit, dass ihr Mitglied werden könnt von unserem Verein und das Ganze mitkreieren könnt, die Idee vom Baumentscheid. Ansonsten folgt uns unbedingt auf Social Media, egal welchen Kanal ihr benutzt. Baumentscheid ist überall vertreten. Wir haben super Content. Und habe ich was vergessen?
Man kann nicht nur als Privatperson Mitglied werden, sondern wir haben auch Firmen- und Unternehmensmitgliedschaften. Denn viele von euch haben ja eine Chefin oder einen Chef. Sprecht den doch mal an, ob eure Firma nicht auch bei uns Firmenmitglied werden will, denn das hilft uns, unsere Arbeit zu finanzieren. Dieses ganze Ehrenamt muss koordiniert werden. Da gibt es 2 Leute bei uns im Büro, die das von morgens bis abends machen. Das Geld müssen wir dafür aufbringen. Hauptamt stützt Ehrenamt, so heißt es immer schön bei den NGOs, aber Personalkosten wollen auch bezahlt werden.
Damit würde ich sagen, beschließen wir für heute. Vielen Dank, liebe Jennika, lieber Heinrich, dass ihr heute da wart und uns mehr über das Thema Klimaanpassung berichtet habt, über den Baumentscheid erzählt habt, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, was da drin steckt, viele Themen, die wir berührt haben. Und genau, danke an alle, die zugehört haben und bis zur nächsten Folge des Baumentscheid-Podcasts.
Ja.